Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats September. Mit Planetariumsdirektor Dr. Björn Voss.
Im September erwartet uns vieles Besondere am Sternenhimmel. So der Wechsel vom Sommer zum Herbst. Vier Planeten, die am Sternenhimmel zu sehen sind. Eine kleine Mondfinsternis. Und vielleicht sogar ein Komet, der zum Ende des Monats hin seinen Schweif über unseren Horizont hervorstrecken könnte. Aber der Reihe nach. Die Sonne scheint nun im September immer weniger lang, die Nächte werden dagegen länger. Die Tag- und Nachtgleiche am 22. September steht bevor. Jener Punkt, jener Tag, an dem die Sonne den Himmelsäquator von Nord nach Süd überschreitet. Jener Tag also, an dem die Sonne von der nördlichen auf die südliche Himmelshälfte wechselt und so bei uns das Winterhalbjahr einläutet. Auf der Südhalbkugel der Erde beginnt das Sommerhalbjahr. Dem Namen nach sind Tag und Nacht an diesem Tag gleich lang, das Äquinoctium, wie man es zu lateinisch bezeichnet. Und tatsächlich steht die Sonne etwa 12 Stunden über dem Horizont, von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends in etwa. Die dunklen Stunden der Nacht, das sind dagegen nicht 12, sondern nur 8. Die wirklich finsteren Stunden der sogenannten astronomischen Dämmerung, in denen die Sonne mindestens 18 Grad unterhalb des Horizonts steht, die erstrecken sich an diesem Tag, der Tag- und Nachtgleiche, von kurz nach 9 Uhr abends bis etwa 5 Uhr morgens. Also nur 8 Stunden. Dazwischen liegen die Dämmerungsstunden, sodass wir also tatsächlich 12 Stunden des Sonnenscheins im Idealfall genießen können, 4 Stunden der Dämmerung und 8 Stunden der finsteren Nacht. Das ist schon eine deutlich längere finstere Nacht als noch zu Beginn des September. Am 1. des Monats ist die dunkle Nacht nur etwa 6 Stunden lang und der helle Tag vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang noch fast 14 Stunden lang. Also im September erleben wir eine große Änderung von einer 6-stündigen bis hin zu einer fast 9-stündigen Nacht und von einem 14-stündigen, fast 14-stündigen hellen Tag bis hin zu einem zum Monatsende nur noch gut 11 Stunden langen hellen Tag. Der Monat zusammen mit dem März, der Tag und Nacht gleich im Frühjahr also, an dem diese Änderungen am ausgeprägtesten sind. In der Umgebung der Tag- und Nachtgleichen hat die Sonne sozusagen am meisten Fahrt aufgenommen bei ihrem scheinbaren Lauf am Sternenhimmel und so ändern sich die Auf- und Untergangszeiten, die Nacht- und Taglängen am stärksten, während sie dann im Winter und vorher im Sommer in der Zeit der Solstizien, wenn die Sonne also wendet, die Sonnenwenden zu Deutsch, sich am langsamsten bewegt, verändert und die Nächte und Tage relativ konstant sind in ihren Längen im Juni und im Dezember. Zurück in unseren Monat, in den September. In den zunehmend langen dunklen Nächten ist vieles zu sehen und der Beginn, den macht allabendlich jetzt die Venus, die als Abendstern noch zögerlich scheint. Sie geht etwa eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde nach Sonnenuntergang ihrerseits unter, ist also nicht am dunklen Sternenhimmel, auch nicht am dunklen Dämmerungshimmel zusammen mit Sternen zu sehen, sondern nur in der hellen Dämmerung, also noch bevor andere Sterne oder überhaupt Sterne hervortreten. Die Venus als hellster Planet gleichwohl schafft es auch in dieser hellen Dämmerung, der sogenannten bürgerlichen Dämmerung, schon sichtbar zu sein. Unmittelbar nach Sonnenuntergang kann man sie in Richtung Westen, Nordwesten bis Westen, dort wo zuvor die Sonne untergegangen ist, erspähen. Man muss genau hinschauen, man braucht eine ganz freie Horizontsicht Richtung Westen, denn die Venus steht tief am Himmel. Allerdings scheint sie dann doch hell genug, dass sie auffällt, dass man sie entdecken kann, auch ohne Hilfsmittel. Am besten etwa so eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang bei völlig freier Horizontsicht. Allerdings von einem Hügel aus vielleicht kann man die Venus dann erspähen. Sie geht dann aber bald unter und die Sichtbarkeit der Venus wird sich verbessern im Laufe des Herbstes. Also im November, Dezember wird es zunehmend mehr von ihr zu sehen geben, aber im September macht sie einen vorsichtigen, zögerlichen Anfang. Die ganze Nacht hindurch sieht man den Planeten Saturn. Er beherrscht jetzt die Nächte. Zwar ist er weniger hell als die Venus und auch weniger hell als sein großer Bruder, der Jupiter, der etwas später in der Nacht aufgehen wird. Aber dafür ist der Saturn von abends bis morgens die ganze Nacht hindurch zu sehen. Er erreicht am 8. September seine sogenannte Oppositionsstellung, steht dann also genau gegenüber der Sonne am Sternenhimmel und ist somit die ganze Nacht hindurch aufzufinden. Aber wo man ihn findet, da er nicht besonders hell leuchtet, sticht er nicht auf den ersten Blick ins Auge. Das kann man sich am besten veranschaulichen, indem man mit den Augen eine Wanderung über den Sternenhimmel unternimmt. Und dazu möchte ich Sie jetzt einladen. Schauen wir zunächst bei Sonnenuntergang, nach Sonnenuntergang, wenn es dunkel geworden ist, wenn es ganz finster ist, so um 10 Uhr abends ist das, zu Beginn des Monats oder etwa 9 Uhr abends, zu Ende des Monats, zum Sternenhimmel. Dann sehen wir im Nordwesten das berühmteste aller Sternbilder, den Großen Wagen. Seine 7 markanten Sterne mit der nach links weisenden Deichsel. Wenn man dem Schwung dieser 3 Deichselsterne folgt, dann weisen sie im Bogen nach links unten auf einen Stern, der ziemlich genau im Westen steht und hell leuchtet. Tatsächlich der hellste Stern des nördlichen Sternenhimmels, Arcturus, steht dort im Westen, geht aber bald unter. Schon um Mitternacht ist er dann verschwunden, der Stern Arcturus. Aber am Abend ist er tatsächlich der hellste Lichtpunkt am Himmel, sobald die Venus untergegangen ist. Wendet man sich vom Westen hinüber in den Süden, dann steht dort das Sommerdreieck. Die 3 hellsten Sterne in jener Himmelsgegend, markant auf halber Höhe am Himmel und markiert die Milchstraße, die sich da mitten hindurch erstreckt. Die Milchstraße, die man jetzt in den Septembernächten prachtvoll sehen kann, sie erstreckt sich von Nord nach Süd, einmal quer über den Himmel, senkrecht durch den Zenit beinahe am Abend und von einem dunklen Ort aus. Leider nicht aus der Stadt, leider auch nicht aus der Kleinstadt oder der Nähe Hamburgs, aber eben an einem wirklich dunklen Ort, vielleicht in Nordfriesland, vielleicht im Süden Mecklenburgs. Das sind die wirklich dunklen, perfekten Orte, um den Sternenhimmel zu betrachten in unserer Umgebung. Dort kann man die Milchstraße dann prachtvoll strahlen sehen. Das kombinierte Licht von Millionen von Sternen, die wir nicht einzeln erkennen, aufgrund ihrer großen Distanz eben nur als das verschwommene, leuchtende Band der Milchstraße wahrnehmen. Unsere Innenansicht unserer Heimatgalaxis, das größte und prächtigste, was der Sternenhimmel uns zeigt. Das Rückgrat der Nacht, wie manche Völker es genannt haben. Und das kann man, wenn man es von einem dunklen Ort aussieht, auch gut nachvollziehen. Die Milchstraße, also der eigentliche Star jetzt in den Septembernächten, wenn man sie von einem dunklen Ort aus betrachtet. Und wenn wir uns weiter wenden, nach Süden blickend, ein wenig nach links drehen, dann sehen wir im Südosten den Saturn. In flacher Höhe über dem Himmel, auf halber Höhe, nicht ganz halber Höhe, relativ tief am Himmel stehend, als Stern mittlerer bis hoher Helligkeit, aber nicht der hellste, vergleichbar etwa den Sternen des Sommerdreiecks in seiner Helligkeit. Oberhalb des Saturns, im Osten, steht ein Sternbild, das ein Leitbild der neuen, kommenden Jahreszeit des Herbstes ist, wo man im Sommer ein Dreieck sieht, das Sommerdreieck mit den 3 hellsten Sternen, die da die Milchstraße jetzt flankieren. So ist es im Herbst ein Viereck, ein Quadrat, das Herbstquadrat, das Herbstviereck. Eigentlich ein Abschnitt, ein Bereich des Sternbilds Pegasus. Der Pegasus, eine Figur aus der griechischen Sagenwelt. Das aber tatsächlich für unsere Augen, wenn man sich am Sternenhimmel zunächst einmal zurechtfindet, eher wie ein Quadrat, eben 4 ähnlich helle Sterne, die zurzeit allerdings auf der Spitze des Quadrats stehen, aussieht. Ein Quadrat, das auf der Spitze steht, wie ein Stoppschild im Straßenverkehr also, das sehen wir dort im Osten, unsere auf den ersten Blick eben als Quadrat erscheinende Ansicht des Pegasus. Eigentlich ein fliegendes Pferd. Aber wie stellt man sich beim Quadrat dieses fliegende Pferd vor? Nun ja, es ist tatsächlich nur halb dargestellt am Sternenhimmel und sogar über Kopf. Die Hufe und der Kopf des Pferdes, die schließen sich dann nach rechts unten an in der aktuellen Ansicht. Aber das ist eine Sache der Fantasie. Sternbilder, Werke des menschlichen Geistes, Werke der Fantasie. Zur Orientierung am Sternenhimmel sind einfachere Formen wie das Sommerdreieck oder das Herbstquadrat hilfreicher. An den Pegasus schließt sich nach oben links, wenn man jetzt von der Nordhalbkugel aus schaut, das Sternbild Andromeda an. Und das Wort Andromeda, das ist klangvoll, da hören viele schon die Andromeda-Galaxie, die Andromeda-Milchstraße heraus, unsere Nachbargalaxie, also eine Sternenstadt, eine Sterneninsel im Universum, wie unsere Milchstraße. Da, wo wir die Milchstraße von innen sehen, ihre Millionen und Milliarden Sterne als leuchtendes Band am Sternenhimmel sehen können, da sehen wir diese Andromeda-Galaxie in viel, viel größerer Distanz von außen, aus der Ferne. Aus etwa 2,5 Millionen Lichtjahren Distanz schauen wir auf diese Sterneninsel, die aus sogar fast 1 Billion Sternen besteht. Bei uns sind es viel weniger in unserer Milchstraße. Also die Andromeda-Galaxie, eine große Schwester unserer Milchstraße. Und wir genießen bei uns natürlich die prächtige Innenansicht unserer eigenen Galaxie. Und dort sehen wir als kleinen Lichtfleck, aus Hamburg eigentlich unsichtbar, aus Hamburg heraus, aus der Stadt heraus nur mit dem Fernglas auffindbar, aber von dunklen Orten aus als markanter Lichtfleck im Sternbild Andromeda sichtbar, eben jene größte und fernste Ansammlung von Sternen, die unser bloßes Auge uns überhaupt zeigen kann. Nun, man kann ganz ohne Hilfsmittel 2,5 Millionen Lichtjahre weit schauen. Und das überrascht viele Menschen. Ja, oft werde ich gefragt, wie weit kann man mit diesem Fernrohr schauen, wie weit mit jenem. Und man ist oft überrascht zu hören, dass man ganz ohne Fernrohr schon 2,5 Millionen Lichtjahre weit sehen kann zur Andromeda-Galaxie. Wie findet man sie? Sie steht zurzeit abends oberhalb dieses Stoppschildes, dieses Herbstvierecks. Und zwar ein bisschen rechts neben der Sternenkette der Andromeda, die aber zu wenig markant ist, um als Aufsuchhilfe zu dienen. Wendet man sich dagegen etwas weiter am Sternenhimmel und blickt Richtung Nordosten und legt den Kopf dann ein wenig zurück, dann sieht man in halber Höhe das Sternbild Cassiopeia, oft auch als Himmelsweh bezeichnet, aufgrund seiner Form, die an den Buchstaben W erinnert. Schaut man Richtung Nordosten, dann ist das W mit seiner Unterseite, wenn man es als Buchstaben liest, zurzeit nach rechts gerichtet. Also die rechte Seite ist die untere Seite des Ws. Und das W, der Buchstabe, der besteht ja aus 2 Bögen. Der obere Bogen dieses Himmelswes, wenn man den als Pfeilspitze deutet, betrachtet, dann weist er nach unten, also nach unten rechts eben in der aktuellen Stellung des Himmelswes, auf die Andromeda-Galaxie, die dann unweit steht. Und wenn man tatsächlich an einem wirklich dunklen Sternenhimmel schaut, dann das Bild der Cassiopeia, das Himmelsweh findet, dann kann man die Andromeda-Galaxie auch gar nicht übersehen. In Hamburg dagegen, in der Stadt, sucht man sie mit oder ohne Himmelsweh leider vergebens. Da ist ein Fernglas vonnöten aufgrund der Himmelshelligkeit in der Stadt. All das verschiebt sich im Laufe der Nacht. Gegen Mitternacht geht der Arcturus im Westen unter. Das Sommerdreieck aus dem Süden verschiebt sich eben Richtung Westen. Und im Nordosten gehen dann gegen Mitternacht 2 weitere Planeten auf. Die letzten beiden, die uns noch fehlen, von den 4, die man jetzt sieht, der Jupiter und der Mars. Jupiter, größter Planet des Sonnensystems, erscheint dann als hellster Lichtpunkt am Sternenhimmel. Viel heller als alle der Fixsterne, alle jener fernen Sonnen, obwohl er selber ja nur einer der Planeten, der große Bruder, der größte Bruder unserer Erde gleichsam ist. Und unweit von ihm, noch ein bisschen weiter links unten, also noch ein bisschen tiefer im Osten, Nordosten stehend, der Mars als weniger heller, aber sichtbar orange-rötlich leuchtender Planet. Beide stehen sie im Sternbild Stier. Der Mars wird im Laufe der kommenden Wochen danach dann in das Sternbild der Zwillinge hinüberwechseln. Und gemeinsam mit dem hellsten Stern des Stiers, Aldebaran, und dem 7-Gestirn, den Plejaden, dieser markanten kleinen Sternengruppe, die ebenfalls in Richtung des Sternbilds Stier steht, bildet sich da ein sehr schöner, markanter Anblick, den man dann jeden Morgen im September Richtung Osten sehen kann. Der helle Jupiter, der schwächere Mars, der ähnlich schwache, rötlich leuchtende Hauptstern des Stiers Aldebaran, das 7-Gestirn, eine faszinierende Kombination, die man da im Osten morgendlich jeden Morgen zu sehen bekommt. Ja, am frühen Morgen hat sich der Himmel dann erneut verschoben. 4 Uhr morgens zu Monatsbeginn, 5 Uhr morgens zu Monatsende wird es erst hell. Das Sommerdreieck geht dann im Westen bereits unter. Der Sommer verabschiedet sich also vollends. Der Jupiter steht dann hoch im Süden, der Saturn vielmehr steht dann hoch im Süden, bewegt sich bereits Richtung Südwesten am frühen Morgen. Das Herbstquadrat dagegen, das steht dann hoch im Süden, immerhin das Leitbild des Herbstes, der beginnenden neuen Jahreszeit, während im Südosten bereits Sterne des Winters nachrücken. Das Sternbild Orion, das vielleicht schönste aller Sternbilder am Himmel, das geht jetzt in den frühen Morgenstunden der letzten Sommernächte, der ersten Herbstnächte bereits dort auf und weist uns schon darauf hin, dass dem Herbst natürlich der Winter folgen wird. Neben diesem Anblick der Sternbilder und Planeten, die wir in jeder Nacht des September sehen, erwartet uns eine Besonderheit in der Vollmondnacht vom 17. auf den 18. September. Der Mond bewegt sich einmal im Monat durch alle Sternbilder des Tierkreises und vorbei an allen Planeten, die dort aufgereiht stehen. So erreicht er am 5. September als zunehmende Mondsichel die Venus, bildet da ein eindrucksvolles Paar mit diesem Abendstern, erreicht dann am 17. September den Saturn als bereits fast voller Mond und zeigt uns an, dieser Stern, neben dem der Mond in jener Nacht steht, ist keiner, sondern ist eben einer der Planeten, der Saturn. Und am 23. September wird der Mond als dann abnehmender Halbmond nahe beim Jupiter und auch nahe beim Mars stehen und dann, wie schon erwähnt, zusammen mit dem Stern Aldebaran, dem Siebengestirn im Sternbild Stier und jenen beiden Planeten eine umso eindrucksvollere Gesamtkomposition am Morgenhimmel bilden. Der für mich vielleicht schönste Anblick des September: Jupiter, Mars, abnehmender Halbmond, Aldebaran, Siebengestirn, alle versammelt am Morgenhimmel in der Nähe zueinander. Aber das Spannendste oder vielleicht Besonderste eignet sich tatsächlich dann eben in der Vollmondnacht. In den frühen Morgenstunden, am 18.09. also, sehen wir eine partielle Mondfinsternis. Der Mond läuft in den Schatten der Erde hinein, nicht vollständig. Er kratzt ein wenig am Schatten unserer Erde, steckt einen kleinen Teil, nämlich die obere linke Ecke, wenn man beim runden Mond von einer Ecke sprechen darf, in den Erdschatten hinein, in den Kernschatten unserer Erde vielmehr. Das Ganze beginnt mit seinem Vorgeplänkel bereits um 2.41 Uhr, wenn der Mond beginnt, in den Halbschatten unserer Erde hineinzulaufen. Dann ist er allerdings nicht deutlich verfinstert, sondern im Zeitraum gegen 3 Uhr, 4 Uhr morgens wird man nur einen matten, grauen Schleier sein, der sich ein wenig über den Mond legt, sodass man vielleicht fragt, ist da etwas? Ist da was? Ist das normal? Ja, das ist der Halbschatten der Erde, den sie ins All hinauswirft, aber der eben keine markante, sondern eine nur unmerkliche, leichte, angedeutete Verfinsterung bewirkt. Der Kernschatten der Erde dann, der den Mond wirklich in Finsternis zu tauchen vermag, den erreicht der Mond erst um 4.12 Uhr. Und dann um 4.44 Uhr ist auch bereits das Maximum, die höchste Verfinsterung also erreicht. Anders als bei einer totalen Mondfinsternis läuft der Mond da nicht vollends geradewegs hinein und wird dann ganz finster und erscheint in einem besonderen kupferroten Licht, wie das bei totalen Mondfinsternissen dann auffällt, sondern er streckt nur eine kleine, wie gesagt, Ecke in den Kernschatten der Erde hinein, gerade einmal 8-9% seiner Scheibenfläche, wie man sie am Himmel ja wahrnimmt, wird dann verfinstert. Es erscheint wie eine fehlende Ecke des Mondes, wie ein, naja, angebissener Keks, sagen manche Menschen als Vergleich. Und das ist eben nur ein winziges bisschen vom Mond, was da fehlen wird. Der Mond schrammt gleichsam nur am Erdschatten entlang. Und um 5.15 Uhr endet das Ganze bereits wieder. Dann hat der Mond den Kernschatten der Erde bereits verlassen. Hell wird es erst ab 5 Uhr morgens und um 5.15 Uhr ist das Hellerwerden noch nicht merklich. Also all das spielt sich, diese gute Stunde der Wanderung des Mondes am Kernschatten der Erde vorbei, spielt sich in nächtlicher Dunkelheit ab. Dann beginnt die Dämmerung, die Halbschattenphase jener Mondfinsternis, die ja ohnehin nicht markant ist, die wird dann also in der Dämmerung kurz vor Sonnenaufgang umso weniger wahrnehmbar sein. Diese Mondfinsternis ist eine Besonderheit, die sich lohnt zu betrachten, auch wenn es nur eine kleine Ecke ist, die dem Mond da fehlt. Dieses markante rote Licht wird man dann nicht sehen. Das tritt wirklich nur hervor, wenn der Mond ganz in den Schatten der Erde hineinläuft. Bei dieser kleinen Verfinsterung, da ist der Kontrast zum hellen verbleibenden, beleuchteten Teil des Mondes einfach zu groß, als dass diese rötliche Färbung auffallen würde. Es wird aussehen wie ein dunkles, fehlendes Stück des Mondes. Ja, und dann erwartet uns noch etwas ganz Besonderes, ein i-Tüpfelchen zum Monatsende, das aber tatsächlich eigentlich ein Thema des Oktober sein wird. Ein Komet kommt und vielleicht wird er gut sichtbar. Kometen sind wie Katzen, haben viele Astronomen, hat ein bestimmt berühmter Astronom einmal gesagt und viele andere zitieren es gerne. Kometen sind wie Katzen, sie haben Schwänze, gut, der Vergleich hinkt ein wenig, Tails in Englisch. Da benutzt man dasselbe Wort für den Schweif eines Kometen wie für den Schwanz einer Katze. Also sie haben Schwänze oder Schweife und man weiß nie, was sie als nächstes tun werden. So auch bei diesem Kometen. Er wird am 27. September seinen sonnennächsten Punkt, das sogenannte Perihel, erreichen. Dann steht der Komet Zurinshan-Atlas nach seinen beiden Entdeckern benannt. Entdeckt am Purple Mountain Observatory in China und am Atlas-Teleskop in Südafrika. Dann wird er am nächsten an der Sonne stehen, am meisten Gas und Staub werden vom hellen, strahlenden, gleißenden Sonnenlicht verdampft, zu Gas verwandelt werden, sublimieren, abströmen vom Kometen. Und es ist ungewiss immer bei einem Komet, der nah an der Sonne vorbeiläuft, ob er das übersteht. Bei wiederkehrenden, sogenannten periodischen Kometen kann man ein gutes Vertrauen haben. Bei frischen, neuen Kometen, die zum allerersten Mal, zumindest in historischer Zeit zum allerersten Mal, das Sonnenlicht spüren, da kann man nie wissen, wie sie darauf reagieren, ob der Komet vielleicht auseinanderbricht und uns dann nach seinem sonnennahen Vorbeiflug überhaupt nicht mehr vor die Augen kommt. Aber man erwartet, dass dieser Komet, der im Sommer, im Juli, August nur von südlichen Breiten, von der Südhalbkugel der Erde aus mit großen Teleskopen zu sehen war, dass dieser Komet seine Perihel-Passage, wie man sagt, übersteht und dann Ende September und im Oktober auch über Hamburg deutlich zu sehen sein könnte. Die besten Hoffnungen gehen von einem langen, quer über den Himmel reichenden Schweif und einem hell leuchtenden Kometen, der mit dem Auge, mit dem bloßen Auge, ohne Fernglas, ohne Fernrohr eindrucksvoll zu sehen ist, aus. Aber, wie gesagt, Kometen sind wie Katzen und dass dieses bestmögliche Szenario eintritt, ist dann doch ein wenig unwahrscheinlich. Aber schauen wir einmal genauer. Am 29. September ist der Komet so weit von der Sonne fortgelaufen, dass man ihn theoretisch erspähen kann, und zwar in der frühen Morgendämmerung steht er dann, je nach geografischer Breite, je nachdem wo auf der Erde man also versucht, ihn am Sternenhimmel zu finden, flach über dem östlichen Horizont, etwa eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang. Das Ganze klappt in südlichen Breiten besser, also wenn Sie zufälligerweise gerade am Mittelmeer Urlaub machen sollten oder vielleicht sogar am Äquator, dann haben Sie gute Karten, den Kometen dann am frühen Morgen zu erspähen, eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang. Hier auf nördlichen Breiten in Deutschland, insbesondere in Hamburg, da wird das schwierig. Da gibt es leider keine gute Chance, den Kometen zu sehen, denn er wird erst dann über den Horizont steigen, wenn es schon so hell ist bei uns, dass die Sterne sich bereits alle vom Himmel verabschiedet haben. Ich war in jener hellen Dämmerung, in der man schon keine Sterne mehr sieht, dann den Kometen sehen zu wollen, das ist ein herausforderndes Unterfangen, das wird eher nicht gelingen. Aber im bestmöglichen Szenario, da könnte der Komet einen so langen Schweif entwickeln, dass dieser Schweif etwa eine Stunde, eineinhalb Stunden vor Sonnenaufgang schon über den Horizont ragt, auch wenn der Komet selber, der Kometenkopf, wie man sagt, von dem der Schweif ausgeht, noch gar nicht aufgegangen ist. Dann würde also der Schweif voran aufgehen und dann gleichzeitig, wenn es heller wird, eben auch verblassen. Aber das könnte als bestmögliches Schauspiel auch für uns von Hamburg aus oder besser gesagt von dunklen Plätzen in der Umgebung Hamburgs aus zu sehen sein. In Hamburg selber wird nichts zu sehen sein, das kann man leider sagen. Dafür ist es in der Stadt zu hell. So ein Schweif, der braucht einen dunklen Nachthimmel. Und wir wissen ja, wie gesagt, noch gar nicht, ob es ihn geben wird, diesen langen Schweif. Die nächste Gelegenheit bietet der Komet uns dann, wenn er sich so weit von der Sonne entfernt, nach seinem Schwung um die Sonne herum, dass er am Abendhimmel erneut zum Vorschein tritt und dann etwa ab Mitte Oktober gut sichtbar sein wird. Seinen nächsten Punkt von der Erde, auch seine größte Annäherung zu uns, erreicht der Komet am 12. Oktober. Und ab da, also ab dem Abend des 12. Oktober, kann man auch aus der Nähe Hamburgs heraus wagen oder erfolgversprechend versuchen, den Kometen zu finden. Wagen kann man es immer. Und hat dann tatsächlich von dunklen Orten aus eine gute Chance, den Kometen dann etwa eine Stunde nach Sonnenuntergang zu finden im Westen. Dort, wo die Sonne zuvor untergegangen ist, flach über dem Horizont. Er wird von Tag zu Tag seine Position am Sternenhimmel gleichsam verbessern, also höher stehen und damit einfacher aufzufinden sein. Am 12., 13. Oktober wird man noch eine völlig freie Sicht nach Westen, einen Hügel oder sonst wie eine freie Sicht, vielleicht von der Küste aus übers Meer, benötigen, um den Kometen erspähen zu können. tief über dem Westhorizont, aber dann später am 18., 19., 20. Oktober und danach wird er hoch genug stehen über dem Horizont, dass man ihn auch ohne dieses besondere Augenmerk wird finden können. Gleichzeitig entfernt er sich ja aber wieder von uns und auch von der Sonne, die seine Gasfreisetzung und damit die Helligkeit seines Schweifes bewirkt. So, dass die Sichtbarkeit sich gleichzeitig verschlechtert. Also verbessert, was seine Position angeht, aber verschlechtert, was seine Helligkeit angeht. Wir haben also die Wahl der Qual, die Qual der Wahl vielmehr. Entweder am 12. oder 13. Oktober, vermutlich hell, aber sehr tief, also schwer zu finden, nur bei guter Sicht. Oder aber eine Woche später, dann deutlich weniger hell, wahrscheinlich nur noch im Fernglas sichtbar, aber dafür dann in einer günstigeren Position, von der aus man ihn dann von einer Vielzahl von Orten sehen kann. Wird der Komet einen langen Schweif entwickeln, der Ende September, Anfang Oktober über den Horizont aufsteigt, in der Morgendämmerung oder in der Abenddämmerung Mitte Oktober? Das weiß man noch nicht. Auch wie hell er selber, also der Kometenkopf, erscheinen wird, ist noch ungewiss. Man geht davon aus, dass es die dritte oder zweite astronomische Größenklasse sein kann. Für Experten sei dies gesagt. Das ist eine Helligkeit, bei der man einen Kometen, also ein solches diffuses Himmelslicht, dann gerade so mit dem Auge ohne Hilfsmittel erkennen kann. Manche Szenarien gehen aber auch von größeren Helligkeiten aus, sodass man dann tatsächlich guter Hoffnung sein kann, den Kometen eben ohne Hilfsmittel, wenn auch nur als kleinen Lichtfleck, zu sehen. Und so wird man sich überraschen lassen müssen. In einem Monat wissen wir bereits mehr, denn tatsächlich die Sichtbarkeit Ende September ist für Hamburg aus zu herausfordernd. Da werden wir den Kometen noch nicht gut sehen, da müssten wir reisen, um ihn in diesem Monat zu sehen. Im Oktober dagegen haben wir bei uns in Hamburg in der Umgebung die Chance und darüber werden wir mit neuen Informationen zur Entwicklung des Kometen auch dann im nächsten Monat berichten. Dies war der Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für die Nächte des September 2024. Immer klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Björn Voss.